Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite aus. Herzlichen Dank, dass ich eingeladen worden bin von Christoph und Karin. Vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Und neue Geschwister in Jesus Christus kennenlernen kann. Und ich muss sagen, ich fühle mich hier aufgenommen, so wie ihr ein Willkommen heißt. Es ist eine schöne Willkommenskultur, die ihr hier pflegt. Vielen Dank. Ja, ich heiße Jörg Hübner und ich bin verheiratet mit Tabea. Wir haben zusammen 4 Jungs. Der Älteste ist 14, der Jüngste ist 7. Ich wollte mal so eine Hallenfußballmannschaft aufmachen. Genau. Seit knappe 9 Jahren sind wir in Hückeswagen, Scheideweg als Familie. Und ich habe 8 Jahre lang jetzt die Gefährdetenhilfe Scheideweg geleitet. Und die Gefährdetenhilfe Scheideweg, vielleicht noch einen Satz dazu, ist ein gemeinnütziger Verein, der eine Missionsarbeit ist. Und sie gibt es seit 40 Jahren. Seit 40 Jahren gehen Christen jeden Tag in der Woche in eines von 14 Gefängnissen in Nordrhein-Westfalen. Und aus dem kleinen Örtchen Scheideweg, da kommt der Name auch her, Scheideweg Entscheidung treffen, werden circa 250 ehrenamtliche Mitarbeiter unterstützt, die eben in 21 Kontaktgruppen unterwegs sind, wie eben auch in Rheinbach. Und auch ein Mitarbeiter kommt aus Hückeswagen, fast jedes Mal eben runtergefahren, montags abends, das ist der Dietrich Huland, bringt Literatur mit und die wir dann eben auch im Gefängnis weitergeben können. Und so sind eben in vielen Gefängnissen quer durch die Gesellschaftsschicht Menschen unterwegs, ehrenamtlich. Jeden Tag nehmen sie Kilometer auf sich, Zeit auf sich, um Gefangene im Gefängnis zu besuchen. Vor Ort in Hückeswagen bieten wir auch stationäre Wohngemeinschaften an für junge Männer bis 30 Jahre, die Lebensprobleme haben, Lebensthemen haben, Droge, Kriminalität und Sucht und eben auch, wenn sie aus dem Gefängnis kommen und keine Perspektive haben. Und sie können dort bis zu 3 Jahre bleiben und in dieser Zeit sich entwickeln. Und neben dem, dass sie sich in ihrer Persönlichkeit entwickeln sollen, Berufsschulabschluss und so weiter nachholen sollen, haben wir auch immer den Wunsch, dass sie eben Jesus Christus kennenlernen. Und vor Ort haben wir Betriebe wie den Landschaftsbau und auch, falls man mal ein Ausflugsziel sucht, haben wir einen Geschenke-Boutique-Bereich und ein wunderschönes Café. Und mit ca. 80 Sitzplätzen drinnen und draußen und eine Ambiente, um shoppen zu gehen, eine Geschenkidee oder eine Dekorationsidee mitzunehmen. Und vor Ort bilden wir eben aus zum Einzelhandelskaufmann und Bürokaufmann. Nebenbei hatten wir jetzt 15 Jahre lang auch einen Standort in der Mongolei und auch in Sibirien, Russland. Und in der Mongolei sind wir bis vor kurzem in alle Gefängnisse reingekommen mit Literatur und auch Bibelkursen. Und unser heutiger Justizpräsident oder Justizminister Peter Biesenbach kommt aus Hückeswagen und war schon immer CDU-Politiker und er ist selber Katholik und er war schon in der Vergangenheit fasziniert von der Gefährdetenhilfe und ich habe vor einiger Zeit Bilder gefunden, wo er vor ungefähr 10 Jahren mit der Gefährdetenhilfe Scheideweg auf einem Missionseinsatz in der Mongolei war. Die meisten gehen, ich war auch auf einer dabei, 2 Wochen. Und da haben wir ein Zahnarztteam dabei, die machen kostenlos Zahnbehandlungen und wir bekommen Fahrzeuge vom Justizministerium in der Mongolei und Fahrer dazu. Wir haben Musikteam, ein Sportteam und ein Zahnarztteam und sind dann unterwegs in verschiedenen Gefängnissen, so mitten in der Wüste auch gibt es Gefängnisse, ganz spektakulär. Übernachtet man dann draußen in Jurten mit so einem Team von 25 Leuten und hat tagsüber Fußball- und Volleyballturniere. Wir bringen Pokale mit, wir bringen Trikots für die Gefangenen mit und dann auch Gewinne und machen dann Fußball- und Volleyballturniere. Mongolen können übrigens sehr gut Volleyball spielen, das ist ganz interessant. Und parallel dazu Zahnarztbehandlung, dann abends Verkündigung vor 500-600 Mongolen. Und Peter Biesenbach war mit dabei und hat mit dem Trikot der Gefährdetenhilfe Fußball gespielt und ist mit bei den Verkündigungen dabei gewesen. Die Gefährdetenhilfe Scheideweg ist, was das Ehrenamt angeht, der größte Verein in der straffälligen Hilfe in Deutschland, vielleicht sogar weltweit. Eben was das Ehrenamt an Mitarbeitern angeht. Deswegen sind wir auch stark vernetzt in die Lokalpolitik und auch mit dem Justizministerium, werden regelmäßig zu Hearings eingeladen, um zu hören, so wie sieht es im Knast aus, denn es gibt keine Organisation, die knastübergreifend in so vielen Knästen unterwegs ist. Und jeder Knast hat so seine eigene Eigenheiten auch. Wir können dann auch Missstände ansprechen und das dann aus dem heraus reflektieren. Und vor einiger Zeit waren auch zweimal im Jahr hintereinander eine Delegation aus Berlin da. Angela Merkel kennt uns persönlich auch, die hat einer unserer Gebäude einmal eingeweiht als Jugendministerin in Nähe von Berlin und kriegen auch immer noch einen Neujahrsgruß. Und da war der stellvertretende chinesische Justizminister in Berlin und wollte wissen, wie Integration geht. Und da haben die gesagt, fahren Sie doch mal einen Scheideweg. Und dann hatten wir eine Delegation von 25 Leuten da, Top-Minister aus China und Justizbeamte, die hatten ca. 60.000 Gefangene unter sich. Und dann haben wir ihnen erzählt, woher das kommt, dass Menschen sich aufmachen, ohne dass sie einen finanziellen Vorteil haben, kein persönliches Lebensglück dadurch bekommen, weil das, ja vielleicht am Anfang ist das ein bisschen Abenteuer, aufregend, so in so Gefängnismauern zu gehen, Zeit, Energie und Geld auf sich nehmen und keine Macht dadurch bekommen und das Investieren in Menschen, die nicht liebenswert sind. Der Chinese versteht das natürlich nicht und wir konnten dahinter dann auch ihnen zeigen, das waren super Gespräche, dass es etwas mit der Liebe Gottes zu tun hat und konnten dadurch ein Zeugnis einer kommunistischen Führung ein Zeugnis geben, dass es einen lebendigen Gott gibt. Ein Jahr später ist der Minister nochmal dabei gewesen und hat gesagt, das müssen die nächsten Offiziere hören und war ein Jahr später nochmal dabei. Und so kann Gott das benutzen, dass man so unterwegs ist und so ein Zeugnis sein kann. Und heute, ja, vielen Dank für das Einblenden, möchte ich eben ein Thema mitgeben, das etwas mit dieser tiefsten Motivation zu tun hat. Und vorab darf ich wirklich einladen, an dieser Arbeit mitzumachen. Wer sich fragt, was muss ich dazu mitbringen? Ich glaube, die beste Qualifikation ist die, gut zuhören können. Wenn du das kannst, dann frag dich, ob es vielleicht nicht dein Auftrag ist, auch mit ins Gefängnis zu gehen, wenn du gut zuhören kannst. Und wenn du das selber noch lernen möchtest, gut zuzuhören, dann hast du hier eine Chance, das zu lernen. Und du hast sogar einen Benefit davon. Ja, heute habe ich ein Thema mitgebracht, das vielleicht der eine oder andere sich selber schon mal persönlich gestellt hat. Wenn man das ganze Leid und das ganze Elend in dieser Welt sieht und auch sieht, ein Knast gibt es, weil es Menschen gibt, die andere verletzt haben, ganz böse, weniger böse, den Staat vielleicht betrogen haben, korrupt sind, dann fragt man sich, warum hat Gott das mit dem Baum der Erkenntnis im Garten Eden eigentlich zugelassen? Warum hat er das zugelassen, dass Adam und Eva an diese Frucht gehen konnten, an diesem Baum gehen könnten, der wahrscheinlich kein Apfelbaum war, sondern ein anderer. Nur in unserem europäischen Kontext reden wir mal von einem Apfelbaum. Und warum hat er das zugelassen? Er hätte doch eben einen Zaun drum machen können, einen Stacheldraht. Und dann hättest du dieses ganze Elend mit dieser Aussage, wenn du davon eines Tages, wenn du davon isst, wirst du gewisslich sterben. Und wir wissen, dass mit diesem Akt der Sündenfall in die Welt gekommen ist und die Trennung von Gott und damit das korrupte und böse Leben der Menschheit begonnen hat. Mit den ganzen Missbrauchsfällen und mit dem ganzen Elend, was wir heute sehen und vielleicht auch persönlich einmal sogar Opfer gewesen sind oder auch selber sogar Täter gewesen sind. Warum hat Gott in seiner Souveränität das nicht verhindert? Dem gehen wir heute nach. Ich hoffe, ihr seid dabei. Prima, die Technik funktioniert. Hier einfach ein Symbolbild und ihr seht schon, dass das gar nicht ein Bild aus dem Garten Eden sein kann, weil der Kondensstreif da rechts oben in der Ecke in der damaligen Zeit es noch keinen Flieger gab. Nehmen wir uns in den Bibeltext mit rein, der etwas über den Ursprung des Daseins im Garten Eden schildert. Aus 1. Mose 1, Genesis 1, ich habe den Bibeltext hier an der Wand, ich hoffe, man kann es lesen. Ansonsten schlagt eure Bibel auf oder guckt im Smartphone nach. Und Gott sprach, 1 Vers 26, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, nach unserem Gleichnis. Und sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über das Gevögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das sich auf der Erde regt. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn. Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar, mehrt euch, füllt die Erde und macht sie euch untertan. Und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Kennen wir den Text, haben wir schon oft vielleicht gelesen. Und ich möchte hier einen Punkt dieses Textes herausgreifen, nämlich, dass er uns Menschen in seinem Ebenbild geschaffen hat. Und ich erfasse das hier einmal zusammen, was das alles bedeuten kann. Da sagt er übrigens nicht zu den Tieren. Obwohl die Tiere vielleicht auch wie Affen einen ähnlichen Knochenbau haben wie wir, aber die Tiere haben eine ganz andere Bestimmung. So wie Ferdinand Porsche, als er den VW-Käfer designte, der rein vom Boxermotor, vom Heckmotor, ähnlich wie der Porsche entwickelt wurde, aber der Porsche eine ganz andere Bestimmung hat. Der Porsche ist ein Sportwagen und ein VW-Käfer ist ein Smörjebröt. Er ist also ein kleines Fortbewegungsmittel. Ein Porsche ist kein Fortbewegungsmittel, ein Porsche ist ein Rennwagen. Der Mensch, im Gegensatz zu dem Tier, ist Gottes Ebenbild. Was heißt das? Wenn wir mal darüber nachdenken, wer Gott ist, dann dürfen wir Folgendes festhalten. Gott ist eine Persönlichkeit. Gott kann sich äußern, Gott kann sich reflektieren. Er ist Person. Er zeigt sich. Gott hat einen Willen. Im Schöpfungsbericht lesen wir, und er sprach, lasst uns Menschen machen. Ich will, und es wurde. Er sprach und es geschah. Gott hat einen Willen, einen freien Willen. Und Gott in seiner Souveränität hätte überhaupt keine Schöpfung machen brauchen. Paulus sagt einmal, dass der in sich selbst genügsame, souveräne Gott sich Menschen offenbart, da staunt Paulus drüber. Gott, der in sich selbst genügsam ist, braucht kein Gegenüber, um nicht einsam zu sein. Und er hat sich trotzdem in seinem freien Willen entschieden, eine Schöpfung zu designen und Geschöpfe da reinzusetzen, mit denen er redet, mit denen er Gemeinschaft haben möchte. In der ganzen Schöpfung sehen wir, dass Gott intelligent und kreativ ist, man sagt auch omnipotent, er kann alles. Und wenn Paulus sagt, schau in die Schöpfung, und dann ist es ein Indiz, dass es einen Schöpfer geben muss. Das ist so, dass die Komplexität der DNA und der Intelligenz des Designs im Menschen, in der Zelle, in der Genetik, in der Chemie kann man das nachvollziehen, ist so brillant, dass man auf einen Schöpfer zurückschließen muss, auf einen Designer, der das designt hat. Daher kommt das auch diese Idee des im Kreationismus, designed intelligent, also dass eine Intelligenz designt hat, gestaltet hat. Das ist der Rückschluss daraus. Wenn du ein Flugzeug siehst, dann würdest du nie auf die Idee gekommen, dass Jahrmillionen dafür gebraucht haben, Zeit und Zufall Aluminium sich aus dem Berg heraus, durch einen Blitz herausgeschleudert hat und sich zu einem Flügel geformt hat, der genau diese Aerodynamik hat und das Kabel sich entwickelt haben und so weiter. Da würdest du nie drauf kommen. Gott ist intelligent und hat geschaffen. Ein weiteres Merkmal Gottes, und das haben wir gerade auch im Lied besungen, ist, dass Gott Liebe ist. In der Bibel, in der kompletten Offenbarung Gottes, wird deutlich, dass Gott nicht nur liebt, sondern dass er in seiner Essenz, in seinem Wesen Wahrhaftigkeit, Gerechtigkeit ist und Liebe ist. Er ist Liebe. Er atmet Liebe. Und darauf werden wir gleich einmal eingehen, was das heißt, dass Gott an sich Liebe ist. Und Gott ist das Logos. Er kommuniziert und redet. Im Anfang war das Wort Logos und das Logos, das Wort sprach zu uns. Im Anfang war die Information, hat Werner Geth ein Buch darüber geschrieben. Und jetzt dürfen wir eine eine Reflexion über uns machen. Wenn ich hier so in den Raum schaue, sehe ich hier jede Menge Ebenbilder Gottes. Hast du schon mal Gott dafür angebetet und gedankt, dass du Ebenbild Gottes wieder sein darfst? Wisst ihr, wenn Gott eine Persönlichkeit ist, du bist eine Persönlichkeit. Du bist einzigartig. Und Gott hat Adam angesprochen und sagte: Adam. Und jeder Mensch ist einzigartig und ist unwiederkehrbar, der einzigartige Gleiche. Es gibt keine Wiederholung einer Persönlichkeit. Gott hat uns einen freien Willen gegeben. Okay, ich verstehe, es gibt in der Kirchengeschichte einen theologischen Streit um den freien Willen des Menschen. Das ist ganz klar. Den möchte ich jetzt hier nicht anzetteln. Aber im Gegensatz, und ich mache ein deutliches Aber, im Gegensatz zu einem Tier, was durch Instinkte geleitet wird und nicht durch eine freie Willensentscheidung, die ein zukünftiges Ereignis vorwegnimmt und deswegen Rückschlüsse zieht und mit einer bestimmten Motivation eine Entscheidung trifft, das kann ein Tier nicht, sondern nur der Mensch. Und Gott hatte sich entschieden, eine Erde zu designen und Adam und Eva dort reinzusetzen und zu sagen: ihr habt Vollmacht, Autorität über die Erde zu haben, zu herrschen. Ihr sollt die Erde an meiner Stelle bebauen und bewahren und über die Tiere herrschen. Vollmacht von Gott, Auftrag von Gott. Und von der Seite hat Gott uns seine Intelligenz geschenkt und diese Intelligenz ist Gottes Ebenbildlichkeit. Und jetzt komme ich zu einem Punkt, der Hauptpunkt unseres heutigen Themas ist: warum es den Baum der Erkenntnis überhaupt gibt und keinen Stacheldraht. Gott hat die Fähigkeit gegeben, uns als Menschen, als Ebenbild gegeben, zu lieben. Und darüber reden wir jetzt. Als letzter Punkt: Gott ist ein Gott der Kommunikation und er hat uns die Fähigkeit, das hat er auch bei Tieren, uns hat er die Fähigkeit der Kommunikation gegeben und über die Tiere hinaus hat er uns die Fähigkeit gegeben, mit Gott zu kommunizieren. Durch den Sündenfall ist diese Fähigkeit kaputt gegangen, diese Idee auch mit Gott sprechen zu wollen. Aber Gott hat ein Programm entwickelt, dass das wieder repariert werden kann. Und darüber hinaus noch toppt er das Ganze. Das ist nicht unser heutiges Thema. Wir dürfen und können heute mit Gott reden. Bei Adam und Eva ist es so gewesen, dass das Ergebnis dieser Ebenbildlichkeit ihre Identität ausgemacht hat. Adam und Eva hatten ihre Sicherheit, ihr Zuhause, ihr Wissen, warum es sie überhaupt gibt, ihre Identität in dem Schöpfer. Und sie wussten, Gott wollte uns. Gott wollte mich. Und sie haben das erlebt, dass Gott Gemeinschaft mit ihnen hatte. Und er hat sie mit Gaben befähigt. Und er gab ihnen, ich hatte es vorhin schon gesagt, ihnen auf der Erde Handlungskompetenz und ermutigte sie, daran zu leben. Das Ergebnis und der Segen ist, und den dürfen wir jetzt für uns genauso mitnehmen. Der Segen dieser Ebenbildlichkeit ist, dass Gott mir gesagt hat: ich bin gewollt von ihm, dem Schöpfer. Und jeder Mensch, der jetzt hier in diesem Raum sitzt, ist kein Produkt des Zufalls, kein biochemischer Prozess nur, der gerade durch Zufall läuft, der irgendwann einfach nur ausgeschaltet wird, abläuft, sondern du bist von Gott gewollt. Und du bist nicht allein. Du gehörst zu Gott. Adam und Eva wussten das. Sie wussten das, dass sie beschenkt sind mit Gaben und freuten sich darüber. Und sie hatten einen Auftrag auf dieser Erde. Es war nicht langweilig. Nebenbei, wenn du keinen Bock auf den Himmel hast, weil du denkst, dann ist es nur noch langweilig, dann singen wir ein paar Lieder. Und die sind so langweilig, weil der Musikstil vielleicht hier nicht in der Gemeinde gefällt. Aber keine Ahnung, gibt's ja sowas, ne? Mein Sohn, Mann, der Phil, 11 Jahre alt, ist ein begeisterter Fußballer. Und der sagt, Papa, können wir eigentlich im Himmel noch Fußball spielen? Wisst ihr, warum er das fragte? Weil für den gibt es im Moment nichts Faszinierenderes, als Fußball zu spielen. Das ist im Moment in seinem Erfahrungshorizont das Größte, das Schönste. Nebenbei erkennt Jesus Christus, bekennt er als seinen Retter, freue ich mich total drüber. Aber im Moment in der Praxis, emotional ist das sein Thema. Und die Vorstellung aus seinem Erfahrungshorizont, dass im Himmel kein Fußball gespielt wird, heißt, es muss langweilig sein. Liebe Freunde, Gott hat für uns etwas in der Ewigkeit vorbereitet. Und alles das, was dich auf der Erde im Moment hier fasziniert, wird im Himmel getoppt. Das verspricht Gott. Denn wenn er schon damals Adam und Eva gesagt hat, ich gebe dir Vollmacht, die Erde bebauen zu bewahren und sie zu entdecken, zu erforschen, dann ist das aufregend gewesen. Dann ist das Erfüllung gewesen hier auf der Erde. Dann war das faszinierend. Und erst durch den Sündenfall ist die Arbeit beschwerlich geworden und das Leben beschwerlich geworden. Und taylorische Arbeitsprinzipien sind eingeführt worden, monotone Arbeitswiederholung und du hast eigentlich keinen Bock mehr, guckst du mal auf die Arbeit. So, das gab es im Garten Eden alles nicht und wird es auch in der Ewigkeit nicht geben. Ich darf an seiner Stelle in Vollmacht handeln. Und Adam und Eva wussten, und das dürfen auch erlöste, errettete Menschen heute hier wissen, ich bin in Sicherheit, hinter mir steht Gott, ich bin geliebt. Genesis 2, 1. Mose 2, Vers 7. Und der Herr Gott bildete den Menschen Staub von dem Erdboden und hauchte sie in seine Nase den Odem des Lebens und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Und Gott pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten und er setzte dorthin den Menschen, den er gebildet hatte. Und der Herr Gott ließ aus dem Erdboden unterschiedliche Bäume wachsen, wunderbar anzusehen und gut zum Essen. Und den Baum des Lebens in der Mitte des Gartens und der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und er sprach zu den Menschen in Vers 28, und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar, vermehrt euch, füllt die Erde. Und dann sagte er, Entschuldigung, mich gerade vertan. Von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Wisst ihr, Gott wäre gemein gewesen, wenn es in dem ganzen Garten Eden keinen Baum gegeben hätte, der Früchte gebracht hätte. Und nur an dem Baum der Erkenntnis hängen diese satten Früchte. Und irgendwann im Laufe des Nachmittags wird Adam und Eva so richtig hungrig und sie wissen nicht mehr, was sie machen sollen. Und sie wissen ja, da hängen Früchte und zum Überleben muss ich davon essen. Und Gott hat aber gesagt, ich darf nicht davon essen. Oh, und jetzt ist die Versuchung da. Wisst ihr, wenn das gewesen wäre, wäre Gott ein Sadist gewesen. Und ich glaube, viele Menschen heute haben genau diesen Verdacht, dass Gott nicht fair gewesen ist. Wir lesen hier aus der Offenbarung Gottes, dass der Garten voll war. Gott sah die Bedürfnisse seines Menschen, die er selber geschaffen hat. Er hat ja das Verdauungssystem, den Darm und so weiter alles geschaffen und hat auch dafür gesorgt, dass die Bedürfnisse des Menschen gestillt wurden, ohne dass sein Gebot der Liebe missachtet wurde. Ja, von jedem Baum darfst du essen, nach Belieben essen. Und das ist das Signal, dass Gott sagt, ich meine es gut mit dir. Glaubst du das? Glaubst du das, dass wirklich Gott es gut mit dir meint? Wisst ihr, damals, Adam und Eva hatten genau die Bedürfnisse, die wir heute haben. Sie hatten ein Bedürfnis nach Gemeinschaft mit Gott, weil sie seine Geschöpfe waren. Sie hatten ein Bedürfnis nach Sicherheit, nach Essen und Trinken, nach Gemeinschaft mit dem anderen Geschlecht. Und sie hatten ein Bedürfnis, auch die Intelligenz auszuleben. Es würde sonst langweilig. Und sie bekamen Tätigkeiten in Vollmacht und sie durften sich erholen. Da steht nicht, bei der Kühle des Abends kam Gott in den Garten Eden, um mit Adam und Eva zu reden. Das sind so Nebensätze, die sagen, wow. Es gab also Wärme, es gab Erholung, es gab Tätigkeit und es war gut. Und der Baum, und jetzt können wir zu den beiden Bäumen des Garten des Lebens kommen. Wisst ihr, was der Baum des Lebens für ein Symbol ist? Der Baum des Lebens ist das Symbol der Liebe Gottes zu dem Menschen und ist das Signal, Gott meint es gut mit dir. Und es ist das Signal, Gott kennt deine Bedürfnisse und Gott wird deine Bedürfnisse stillen. Und deswegen steht auch im Schöpfungsbericht, dass der Baum des Lebens in der Mitte des Gartens war. Und in der Mitte des Gartens sollte er stehen, in der Mitte der Gedanken, in der Mitte der Handlungen des Menschen. Bei allem, was er tat, in der Vollmacht Gottes, sollte er wissen, Gott ist gut und er sorgt für mich. Und ich halte das fest. Und wisst ihr, was das Ergebnis, das eigentliche Ergebnis des Sündenfalls ist? Das Ergebnis des Sündenfalls ist, dass der Mensch das nicht mehr kennt, dass Gott gut ist und dass er der Geber des Lebens ist und dass er alle Bedürfnisse stillen will. Und deswegen ist die Welt korrupt, weil der Mensch Bedürfnisse hat und sie nicht mehr bei Gott abholt, sondern sie sich woanders herholt und Missbrauch betreibt. Das ist die treibende Kraft der Unabhängigkeit von Gott. Das ist das eigentliche Wesen der Sünde, dass das Geschöpf dem Geber der Gabe nicht mehr Danke sagt, weil er ihn nicht mehr im Mittelpunkt des Lebens hat. Das ist die Grundhaltung der Sünde. Das ist das Urproblem der Sünde. Und das ist auch das Urproblem deines und meines Denkens in meinem Leben gewesen, wo ich eine grundsätzliche Umkehr von brauchte. Kennst du diese schon? Diese grundsätzliche Umkehr, dass du mit Entsetzen feststelltest, dass der Baum des Lebens nicht mehr der Mittelpunkt oder noch nie im Mittelpunkt deines Denkens und Handels in deinem Leben war. Und dass du dich selber noch nie als Ebenbildlichkeit Gottes gesehen hattest, der du den Auftrag und die Bestimmung hattest, dass es dein Lebensziel ist, das Wesen deiner Grundexistenz, dass du Ebenbildlichkeit Gottes sein sollst. Und Gottes Schönheit durch dein Denken, Reden und Handeln hier auf dieser Erde widerspiegeln solltest. Der Baum des Lebens ist die Agape, die Liebe, die Bedürfnisse sucht und stillt. Und damit haben wir eine tiefe Definition von Liebe. Wenn im Wort Gottes über die Liebe Gottes die Rede ist, dann meint es nicht die Erotik, und das meint nicht die Philio, die Menschenliebe, die Sympathie und die Empathie. Erotik und Sympathie sind Gefühle, sind Emotionen. Und heute im landläufigen Sinn, wenn wir von Liebe sprechen, auch im Knast, ne, wenn wir von Gottes Liebe, das müssen wir übersetzen, was das heißt. Wenn ein Durchschnittsjugendlicher, der sich noch keine großen Gedanken gemacht hat, über Liebe nachdenkt, dann grinst er und sagt, Sex, ne? Genau, es geht um Sex. Bei Liebe geht es um Sex. Wer schon ein bisschen mehr nachdenkt, denkt, es geht um Gefühle. Positives. Volker, so wie du mich heute begrüßt hast, wie hier mich viele begrüßt haben, ihr seid mir sympathisch. Das weckt Filio, weckt Bruderliebe, weckt Empathie, Sympathie. Hat ein positives Stimmungsgefühl, weil es eine positive, gewollte Handlung ist. Die göttliche Liebe und im eigentlichen Sinne auch in der Psychologie, das ist ganz interessant, wird Liebe nicht als ein Gefühl definiert, sondern als eine Wille. Und wenn wir das jetzt hier nochmal mit dem Baum des Lebens zusammenbringen, Die Liebe Gottes ist der Wille Gottes, die Bedürfnisse seiner Geschöpfe zu suchen und zu stillen. Das hat erstmal nichts mit Sympathie zu tun. Und wisst ihr, was unser größtes Bedürfnis war seit dem Sündenfall? Wir haben ein Bedürfnis nach Vergebung. Wir haben ein Bedürfnis nach ewigem Leben und nach der Beantwortung der Frage, wer bin ich und wohin gehe ich, zu wem gehöre ich? Weil viele Menschen das nicht haben, brauchen sie einen Fußballverein, um sich da wenigstens zugehörig zu fühlen. Und dann verlierst du noch 5-0. Hat gestern wehgetan. Und beim Wehtun darf ich festhalten, das ist nicht meine Identität. Genau, ich habe mich losgelöst von dem Denken, dass das meinen Wert ausmacht. Die Liebe Gottes ist ein Wille. Und wir sind die Beschenkten. Der Baum der Erkenntnis, wir haben es vorhin gelesen, von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon sollst du nicht essen, denn du wirst davon sterben. Der Baum der Erkenntnis, und jetzt kommen wir zu dem folgenden Punkt. Wenn du und ich im Ebenbild Gottes geschaffen bist, hast du die Fähigkeit, jetzt als wiedergeborener Mensch Gott zu lieben. In der gleichen Art und Weise, wie Gott liebt. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in unsere Herzen. Und Adam und Eva damals hatten die Fähigkeit, Gott zu lieben, indem Gott auch ein Bedürfnis äußerte, obwohl Gott, das ist natürlich ein falscher Ausdruck, Gott hat in sich selber keine Bedürfnisse, weil er in sich selbst genügsam ist und souverän ist. Aber er hatte ein Bedürfnis, weil er uns in seinem Ebenbild geschaffen hat. Adam und Eva, übersetzt, Adam und Eva, ihr könnt mir wirklich zeigen, dass ihr mich liebt, wenn ihr einfach einen Wunsch und Willen erfüllt. Esst nicht von dem Baum. Dann zeigst du, dass du mich liebst. Das ist mein Bedürfnis, mein Wunsch. Der Baum der Erkenntnis ist das Zeichen der Liebe Gott, der Liebe des Menschen zu Gott. Der Mensch ist dazu geschaffen, in der Gemeinschaft mit Gott Gottes Willen zu suchen und zu stillen. Das ist deine Bestimmung. Ich fasse das einmal zusammen. Der Baum des Lebens ist das Zeichen der Liebe Gottes zu uns. Gott meint es gut. Der Baum der Erkenntnis ist das Zeichen der Liebe des Menschen zu Gott. Ich will dich ehren und dich lieben. Und jetzt, warum kein Stacheldraht? Wisst ihr? Es gibt ein entscheidende Basis für diese Liebe, die aus einem freien Willen heraus eine Entscheidung trifft. Und das ist Freiheit. Die Liebe braucht die Freiheit, sich dafür oder dagegen zu entscheiden. Liebe Freunde, liebe Geschwister, und das ist die Basis für deine Liebe auch zu deinem Partner. Das ist die Basis für deine Liebe auch zu deinem Mitbruder und deiner Mitschwester. Und das ist die Basis für deine Liebe gegenüber deinem Nachbarn. Und das ist auch heute noch die Basis deiner Liebe Gott gegenüber. Gott gibt dir die Freiheit, heute noch aus Freiheit zu entscheiden, ihn zu lieben oder nicht. Wisst ihr, an dem Punkt vielleicht eine kurze Reflexion. Jeder Superstar hat ein Problem mit der Liebe. Fast jeder Superstar hat den Verdacht, dass der, der ihn liebt, ihn doch nur liebt, weil er ein Superstar ist und weil der andere letztendlich von dem Ruhm einen Anteil haben möchte. Und fast jeder Superstar fragt sich ja mal, du liebst mich doch nur, weil ich bekannt bin, aber nicht wegen meiner selbst willen. Oder? Und kennt ihr das nicht auch in der Ehe? Meistens sind es die Frauen, die es zu den Männern sagen, hör mal, das machst du doch nur, weil. Kennt ihr das? Das machst du doch nur, weil du gezwungen wurdest, weil du dadurch einen Vorteil hast. Wisst ihr, im tiefsten Innern sehnen wir uns danach, dass jemand meine Bedürfnisse stillt, und zwar freiwillig, ohne dass er davon einen Vorteil hat. Und in Ehebeziehung kracht es deswegen, weil dieser Blick der Bedürfnisbefriedigung, der wahrhaftigen Bedürfnisbefriedigung, es gibt natürlich falsche Bedürfnisbefriedigung, es gibt natürlich auch eine Versklavung unter Bedürfnisse, die jemand einfordert und die nicht fair sind. Davon reden wir jetzt nicht. Dass es in Ehen kracht, weil eine falsche Bedürfnisbefriedigung da ist. Vielleicht kennt ihr auch das Buch Die fünf Sprachen der Liebe. Das ist so ein ganz toller praktischer Einstieg. Er schenkt, ich habe das beim Friseur erlebt, Friseur, Friseurin, total missmutig drauf, was ist los? Ich habe heute Geburtstag, ah, wunderschön, ja. Warum freust du dich nicht? Ja, ich habe vom Freund Scheibenwischer für meinen Corsa bekommen. Falsche Bedürfnisbefriedigung. Der ganz pragmatisch, hast du was für einen Corsa und ja, brauchst du ja auch, ne? Sicherheit, Sicht und so. Nein, Bedürfnisbefriedigung. Wir wollen Bedürfnisse stillen, die der andere gar nicht hat. Das ist ein Problem. Das zweite Problem ist, wir wollen gar nicht die Bedürfnisse des anderen suchen. Und wenn wir sie kennen, wollen wir nicht die Energie aufbringen, sie zu stillen. Und in dem Moment, wo du das nicht tust, handelst du nicht in der Ebenbildlichkeit Gottes. Und das ist das Wesen von Egoismus, das die Bibel verurteilt als Sünde. Und auch von der Begriff her, Nächstenliebe ist ein ganz großes Thema in der Seelsorge und so weiter, kann man das, ist das positiv oder negativ zu besetzen? Ich besetze das Wort Selbstliebe in der Form negativ, wenn sich ein Mensch nur um seine eigenen Bedürfnisse kreist und versucht, sie von anderen gestillt zu bekommen, das verlangt und einfordert und keinen Blick bekommt für die Bedürfnisse des anderen und diese stillen möchte. In dem Punkt ist das negativ. Liebe braucht einen Freiraum und deswegen hat Gott keinen Stacheldraht darum gemacht und hat das Risiko zugelassen des Sündenfalls mit allem, was danach kommt, weil er dich möchte, weil er dein Herz möchte und weil er dich nicht als Roboter geschaffen hat, weil er dich nicht als Tier mit Instinkten nur geschaffen hat, das durch Instinkte und Hormone und durch eine bestimmte DNA-Programm nur läuft, sondern er hat dich und mich geschaffen, damit du freiwillig fragen kannst, Herr, was willst du? Und in dem Moment, wo du aufrichtig fragst und Gottes Willen suchst und findest und tust und umsetzt, das in der Jakobusbrief, lebst du im Willen Gottes und in der Bestimmung, zu der Gott dich beschaffen hat. Und Gott garantiert, und du kommst nicht zu kurz. Und dieses Thema durchzieht sich in der ganzen Bibel, auch im Neuen Testament. Und jetzt hier zum Schluss ein paar Beispiele nur. Matthäus 22, er aber sprach zu ihm, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen. Das Herz ist ein Symbol für die Willensentscheidung und Entscheidungskraft des Menschen und die Motivationslage des Menschen. Und mit deiner ganzen Seele, Kognition, Gedächtnis, Denken, Verstand, Intelligenz, und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das große und erste Gebot. Das zweite aber ihm gleich ist, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und sich selbst lieben bekommt an dem Punkt die richtige Bedeutung, indem es heißt, dass natürlich ich als Persönlichkeit Bedürfnisse gestillt bekommen muss, sonst kann ich nicht leben. Und so wie ich das ganz natürlich für mich selber mache, sagt Gott mir, fange an, deinen Nächsten so, deinen Partner so zu sehen. Das ist übrigens die Basis für Ehe- und Partnerberatung. Essenz. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Der Apostel Johannes drückt das im ersten Johannesbrief aus. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir lieben, weil wir den Baum des Lebens wieder in unserem Garten Eden kennen und weil wir den Baum der Erkenntnis wieder als Symbol kennen. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und wir dürfen heute sagen, wir kennen nicht nur einen Baum des Lebens, wir kennen einen Ort, wo Gott seine Liebe hat eskalieren lassen. Und das ist vor 2000 Jahren vor den Toren Jerusalems passiert. Auf dem Hügel Schädelstätte Golgatha, wo drei Kreuze standen und wo Jesus, der Schöpfer, sich freiwillig entschieden hat, nicht vom Kreuz zu steigen. Und jetzt kommen wir genau zu dem Punkt, Volker, was du heute Morgen vorgelesen hast. Wisst ihr, was die Versuchung bei Jesus war, als Satan sagte, komm mal mit auf die Spitze des Tempelberges. Der war da ungefähr 80 Meter hoch bis in das Tal runter. Und schmeiß dich doch runter. Und dann gibt's sogar einen Bibelvers, der sagt, der wird dich auf deinen Händen tragen. Wisst ihr, was passiert wäre? Hätte Jesus sich in seiner Herrlichkeit in dieser übernatürlichen Situation gezeigt, dass er schwebend den Tempelberg runtergekommen wäre. Wisst ihr, was passiert wäre? Man hätte Jesus nur deswegen die Ehre gegeben, weil er etwas an dem Punkt Übernatürliches getan hätte. Und es wäre der Rettungsplan Gottes durchkreuzt worden, dass der Schöpfer für seine Geschöpfe stellvertretend in das Gericht geht. Und damit wäre die Stellvertretung durchkreuzt worden und wären Menschen nie erlöst worden und hätte Satan gewonnen. Und Jesus hat Recht auf alle Ehre und auf alle Anerkennung. Er hat das Recht, auf dem Tempelberg zu stehen, der die Gegenwart Gottes, seine Gegenwart selber verheißt. Er hat das Recht, angebetet zu werden, dass alle sich vor ihm niederwerfen. Aber er ist gerade deswegen nicht gekommen. Und er ist zu seinen Feinden gekommen. Epheserbrief sagt, dass wir Feinde waren. Und das heißt, dass wir nicht sympathisch für Gott waren. Er hätte das Recht, uns einfach auszumerzen, das Projekt Menschheit zu beendigen. Hat er nicht getan, sondern er hat seine Liebe gezeigt, die dem Menschen hinterhergeht und fragt, wo bist du, Garten Eden, wo bist du? Und er ist noch einen Schritt weiter gegangen und wird zum Stellvertreter, zu dem Urheber seiner eigenen Rebellion ihm gegenüber und sagt, ich stehe dafür gerade. Eine tiefere Liebe, eine tiefere Willensentscheidung, die Bedürfnisse seines Geschöpfes, was kein Recht auf Wiederherstellung hatte, entgegenzukommen, hat er getan. Das ist die Liebe Gottes. Und daran dürfen wir uns heute erinnern. Es ist eine weitere Offenbarung der Liebe Gottes, die eskaliert ist am Kreuz. Deswegen feiern wir auch das Abendmahl, um uns immer wieder daran zu erinnern, dass er Mensch wurde, sein Leib und den Leib zerbrach, sein Leben gegeben hat. Er, der Geber des Lebens, der Baum des Lebens, geht in den Tod. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und Paulus antwortet, das Leben, das ich jetzt noch im Galaterbrief in meinem sterblichen Körper führe, mit allen Gebrechlichkeiten, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, in der Hingabe. Glauben an Jesus heißt, eine freiwillige Willensentscheidung zu treffen, ihn zu lieben, seinen Willen zu suchen und diesen umzusetzen. Und das bestimmt mein Denken in der Partnerschaft. Ich benutze den Partner nicht mehr für meine Bedürfnisbefriedigung. Und da, wo ich es gemacht habe, tue ich Buße darüber, wo ich den anderen nur benutzt habe. Es verändert mein Leben omnipräsent das Thema Sex und Sexualität. Es verändert mein Denken. Ich höre auf mit Pornografie, weil Pornografie eine Konsumhaltung ist, wo ich jemand anders für meine Bedürfnisbefriedigung brauche. Und Gott sagt, ich setze Sexualität ein, um den anderen zu beschenken. Und nebenbei wirst du dabei auch noch glücklich. in der Sexualität, in dem Akt der Sexualität wird das Wesen der Liebe Gottes deutlich, obwohl es auf einer körperlichen Ebene passiert, weil in dem Beschenken des anderen wird man selber beschenkt, in der Stillung der Bedürfnisse des anderen. Und die Pornografie dreht das um, da geht es nur um mich, da geht es doch nicht um den anderen. Ich tue Buße über mein kaputtes Denken aus der Gottunabhängigkeit, was nicht Ebenbildlichkeit Gottes ist, in der Sexualität, und fange an, in der Sexualität Gott anzubeten und in seiner Ebenbildlichkeit Partnerschaft zu leben. Und jetzt kannst du das in alle Lebensbereiche durchdenken. Fang an, dein Leben neu aufzustellen. Fang an, den Baum der Erkenntnis in den Mittelpunkt und den Baum des Lebens in den Mittelpunkt deines Lebens zu stellen, der mich geliebt und sich selbst für mich gegeben hat. Lebe im Glauben an den Sohn Gottes. Und der Herr Jesus hat in der Versuchung selber seinen Vater geliebt und hat gesagt, ich will dir diesen Auftrag, für die Menschheit, für meine Geschöpfe zu sterben, mir nicht von Satan kaputt machen lassen. Satan wollte, dass der Jesus als Mensch diesen Auftrag nicht nachkommt. Und das war seine Versuchung. Das war seine Versuchung, selbst sofort angebetet zu werden und nicht den unteren Weg zu gehen, um die Bedürfnisse des Menschen nach Vergebung zu stillen und damit den Vater im Himmel zu ehren, weil er diesen Auftrag für ihn hatte. Und in dieser Sicht ist das ganze Leben in der Form eine Versuchung. Ist das ein Leben im Glauben? Leben im Glauben heißt, einer Versuchung widerstehen. Zu entscheiden, liebe ich Gott oder nicht. Du hast die Wahl. Und du hast jetzt den Geist Gottes in dir und hast die Antenne wieder dafür bekommen, Gott zu lieben. Als Ungläubiger kannst du das gar nicht. Ein Ungläubiger hat grundsätzlich die Antenne nicht, Gott zu lieben, mit diesem Blickwinkel. Er kann mit diesen Worten nichts anfangen. Du brauchst eine Erneuerung, du hast sie. Lebe jetzt da drin, verändere dein Leben. Ich fasse zusammen, Gott ist Ebenbildlichkeit, Gott ist eine Persönlichkeit, er hat einen Willen, er ist intelligent, er ist die Liebe Agape und er ist das Logos. Und der Mensch und du, wir sind eine Persönlichkeit, wir sind von Gott angesprochen, wir können frei entscheiden, von welchem Baum wir essen. Lebe im Auftrag Gottes, lebe aus der Liebe zu Gott und du kannst mit Gott reden. In der Bestimmung Gottes zu leben, heißt, den Willen Gottes in allen Bereichen des Lebens zu suchen. Und zwar freiwillig, ohne Zwang. Es gibt kein Stacheldraht. Und du kannst es, weil du befähigt worden bist durch den Heiligen Geist. Du kannst es, weil du es auch willst, weil das neue Leben in dir Christus das auch will. Und du kannst jetzt selber mitreflektieren, ob das, was du heute gehört hast, in dir einen Anspruch findet, oder das, was für ein Schwachsinn da gerade vorne verzapft wird. Oder ob du sagst, das ist es, das ist das Leben eigentlich. Es ist freiwillig ohne Zwang, weil du dem Herrn lieben willst und weil er dich zuerst geliebt hat. Lebe in der Ebenbildlichkeit Gottes, in dieser Berufung. Zum Schluss noch einmal die Bibelverse, um das nachzulesen. 1. Mose 1, Mann und Frau schuf er in seinem Bild. 1. Mose 2, die Geschichte über den Baum des Lebens und der Erkenntnis. Matthäus 22, liebe Gott und deinen Nächsten. 1. Johannes 4, Vers 19, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und Galater 2, Vers 20, ich lebe im Glauben, weil er mich geliebt hat. Der Baum der Erkenntnis, warum Gott keinen Stacheldraht benutze. Ich hoffe, wir haben heute eine Antwort gefunden. Und stehen auf zum Gebet. Herr Jesus Christus, wir beten dich dafür an, dass du dich so gezeigt und geoffenbart hast, dass du ein Gott der Liebe bist, der gibt und der uns so in deiner Ebenbildlichkeit geschaffen hat. Wir sagen dir danke, dass deine Liebe den Freiraum hat und du hast den Freiraum gehabt, das Projekt Menschheit zu beenden oder auch nicht. Und du hast dich entschieden, hinter uns herzugehen, zu suchen und zu finden und selber der Stellvertreter zu werden. Wir beten dich dafür an. Wir sagen dir danke, dass du uns zurückgeholt hast in deine Gegenwart, sozusagen in die Gemeinschaft, in den Garten Eden zurück. Und wir dürfen heute verstehen, dich jetzt aus Freiheit zu lieben. Von der Seite sind wir frei. Wir sind frei, dich zu lieben und wieder befähigt durch deinen Geist, durch dein Leben, dass du in uns wohnst. Wir sagen dir Danke dafür. Wir sagen dir Danke, dass wir in unserer neuen Bestimmung wieder leben dürfen. Und bitte hilf uns im Glaubensleben, in der Versuchung des Lebens, daran festzuhalten und uns immer wieder daran zu erinnern, mit diesem Motiv zu leben, mit diesem Motiv, dich zu suchen, deinen Willen zu suchen und ihn zu leben. Und mit diesem Motiv auch unseren Nächsten zu suchen, unseren Partner zu suchen. Danke, dass du uns befähigt hast, auch Menschen zu lieben, die nicht menschenswürdig sind und ihnen zu dienen, sowie auch Gefangenen. Danke dafür. Danke, dass das nicht von der Emotion abhängig ist, sondern von deiner Liebe getrieben.